Der Tag, an dem.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast, der Tag an dem. Wir, das sind der Standardsatz Claudia Höflich, Historikerin und Leiterin des Museums Hameln und ich, Frank Henke, Journalist bei der DWZ, der Deister und Weser Zeitung, auch in Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Und heute ist es soweit, wir tauchen ab in Hamelns größte, in Hamelns berühmteste Geschichte. Es geht um den 26. Juni 1284, den Tag, an dem vielleicht ein Rattenfänger nach Hameln kam, an dem vielleicht ein Rattenfänger Hamelner Kinder aus der Stadt führte. Diese Geschichte ist weltberühmt, das Material dazu unglaublich üppig, sodass wir gesagt haben, zu dem Thema machen wir nicht nur eine, sondern gleich eine Doppelfolge. Und diesen Teil 1, den ihr gerade hört, haben wir überschrieben mit der Rattenfänger Faktencheck. Aber dazu erinnern wir uns jetzt erstmal, was über den Rattenfänger so erzählt wird. So klingt das bei den Brüdern Grimm.
Die Kinder zu Hameln. Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch an, weshalb er Bunting soll geheißen haben, und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm einen bestimmten Lohn. Der Rattenfänger zog demnach ein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen also bald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurück, ging er hinaus und der ganze Haufen folgte ihm, und so führte er sie an die Weser. Dort schürzte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm alle die Tiere folgten und hineinstürzend ertranken. Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten, so dass er zornig und erbittert wegging. Am 26. Juni, auf Johannes- und Pauli-Tag, morgens früh um 7, nach andern zu Mittag, erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut, und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an in großer Anzahl gelaufen, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war, danach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern liefen haufenweis vor alle Tore und suchten mit betrübtem Herzen ihre Kinder. Die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Von Stund an wurden Boten zu Wasser und Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob man die Kinder oder auch nur etliche gesehen, aber alles vergeblich. Es waren im Ganzen 130 verloren. Zwei sollen, wie einige sagen, sich verspätet und zurückgekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere stumm gewesen. Also, dass das Blinde den Ort nicht hat zeigen können, aber wohl erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt wären. Das Stumme aber den Ort gewiesen, ob es gleich nichts gehört. Ein Knäblein war im Hemd mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu holen, wodurch es dem Unglück entgangen. Denn als es zurückkam, waren die anderen schon in der Grube eines Hügels, die noch gezeigt wird, verschwunden.
Das ist die Fassung der Sage, die sich zumindest bei uns in Deutschland durchsetzte, herausgegeben von den Brüdern Grimm im ersten Band ihrer deutschen Sagen im Jahr 1816 und dann weit verbreitet. Allerdings Die Sage hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Reise hinter sich, denn das, was wir gerade gehört haben, ist natürlich nicht die älteste Überlieferung, Claudia.
Nein, ganz genau. Als die Grimms die Sage im 19. Jahrhundert niederschrieben, da gab es schon eine ganze Reihe verschiedener Varianten. Die Sage hat sich immer weiterentwickelt und verändert. Die Grimms haben der Sage dann tatsächlich so eine Art, ich sag mal, offizielle Form gegeben mit ihrer Veröffentlichung. Das ist jetzt also seitdem die Version, auf die sich jeder bezieht. Das Ganze begann aber wohl vermutlich mit Reimversen, also mit einer mündlichen Tradierung der ganzen Geschichte. Und erst sehr viel später, also gut anderthalb Jahrhunderte nach dem eigentlichen überlieferten Geschehen, wurde das schriftlich fixiert und dann eben von einem Autoren zum anderen. Hier können wir tatsächlich die männliche Form benutzen, denn viele Autorinnen haben wir in der frühen Neuzeit noch nicht. Da wurde die Geschichte also auch immer ein bisschen verändert. Es kamen neue Elemente dazu. Es war ein anderer Ablauf zum Teil und somit stehen die Grimms eigentlich am Ende einer ganz langen und schon wirklich viele Jahrhunderte währenden Überlieferungsgeschichte der Sage.
Und bei Sagen sagt man immer, das klingt jetzt lustig, ist aber so, es gibt sowas wie einen wahren Kern. Es gibt eine wahre Begebenheit, auf der sie beruhen. Wir haben euch in dieser Folge einen Faktencheck versprochen, also klopfen wir die Sage doch mal nach Fakten ab. Besonders auffällig, die Sage nennt ein konkretes Datum, in diesem Fall den 26. Juni 1284. Das verleiht ihr so eine erzählerische Glaubwürdigkeit. Das ist eine bessere Zeitangabe als zum Beispiel "Es war einmal" oben drüber zu schreiben. Aber was können wir mit diesem Datum anfangen, Claudia?
Das ist eine gute Frage. In Hameln selbst ist dazu erstmal nichts Schriftliches überliefert, zumindest nicht aus dem 13. Jahrhundert, in dem die Sage ja eigentlich spielt. Es gibt keinen Bericht, keine Inschrift. Ältester bekannter Bericht ist der aus einer Lüneburger Handschrift, aus der sogenannten Catena Aurea. Auch schon eine Abschrift einer älteren Quelle und da findet sich dann ein handschriftlicher Bericht und der stammt erst so aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts. Und darin wird dann 1284 genannt als Jahr und auch der 26. Juni. Das ist aber wirklich gut 150 Jahre nach dem eigentlichen Geschehen. Und ob das in der Ursprungsfassung dieser Lüneburger Handschrift auch schon drin war, dieses Datum, ist es alles nicht nachvollziehbar. Tatsächlich andere Quellen und Inschriften nennen dann auch andere Jahreszahlen. Das variiert manchmal nur so um 1-2 Jahre. Es gibt dann aber auch durchaus Erzählstränge, die 1351 angeben als Zahl. Auch ein totaler Ausreißer ist Athanasius Kircher, ein Autor des 17. Jahrhunderts, der das Ganze nach vorne verlegt, also nach 1190. Was den Tag angeht, da wird oft keine konkrete Angabe gemacht. Dann ist es meistens der Tag Johannes und Pauli, also der 26. Juni. Auch da gibt es unterschiedliche Angaben. Manchmal findet man den Tag Maria Magdalena, das ist der 22. Juli, oder den Tag des Jakobus. Es scheint aber so zu sein, dass die meisten dann irgendwann sich auf diese älteste überlieferte Quelle zurückberufen haben und damit dann der 26. Juni 1284 sich durchgesetzt hat als das vermeintlich korrekte Datum, soweit man davon sprechen kann. Denn nur noch mal ganz kurz wieder zurück zum Anfang jetzt gerade. Das ist eine Quelle, die ist 150 Jahre nach dem eigentlichen Geschehen niedergeschrieben worden. Wie nah an der Wahrheit dann so ein 26. Juni ist nach so einer Zeit, das sind ja mehrere Generationen, die dazwischen stehen, das ist natürlich nicht ganz das, was man als Historiker unter wahren Fakten dann verbuchen würde.
Also würden wir jetzt über die Titanic freihändig erzählen, wären wir ähnlich glaubwürdig vielleicht. Trotzdem, wir kaufen jetzt mal das Jahr 1284. Was ist Hameln damals für eine Stadt?
Hameln ist im 13. Jahrhundert eine ganz erfolgreiche Stadt mit ganz auskömmlichen Einnahmen. Die Weserbrücke liefert einen Zoll, die Schifffahrt auf der Weser sorgt auch dafür, dass Hameln stetig davon profitiert und Einnahmen generiert. Das ist wirklich so ein Knotenpunkt hier für Verkehr und für Handel. Die Anfänge der Stadt liegen ja vermutlich so im 9. Jahrhundert und vermutlich seit dem 12. Jahrhundert gab es dann auch schon Stadtrechte und spätestens ab dem 13. Jahrhundert eine Stadtmauer. Ne? Also so muss man sich Hameln wirklich als so kleine, umfriedete Stadt vorstellen mit ja, so 2.000 bis 2.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wenn man sich eine Karte von Hameln heute anguckt mit den Wällen, ne, also mit dem Münsterwall, mit dem Ostertorwall, mit dem Kastanienwall und mit dem Tiwall, da hat man ja die mittelalterliche Umfriedung eigentlich noch sehr schön vor Augen. Ne? Also das, was heute die Altstadt ist im Kreis dieser vier Wälle, das ist Hameln im Mittelalter. Mehr war es nicht.
Das Datum ist ja schon mal die eine Zahl in der Sage, an dem wir jetzt schon, naja, zumindest so ein bisschen gezweifelt haben, weil es dann doch mehrere Variationen gibt. Die andere Zahl, die häufig auftaucht, sind die 130 Kinder. Das klingt auch recht präzise.
Ja, und bei den 130 Kindern, das ist auch durchgängiger überliefert. Also die 130 Kinder, wenn eine Anzahl genannt wird, dann tatsächlich in den Quellen und in den späteren Varianten der Sage sind es dann eigentlich immer ziemlich konsistent 130. Da aber, wie schon gesagt, die Überlieferung überhaupt erst viele Jahre später einsetzte, kann man da natürlich auch nicht ganz sicher sein, ob das nicht eine Chiffre ist, einfach für eine große Anzahl. Ne? Also ob das wirklich dann auf das Kind oder auf den Menschen 130 waren. In der ältesten Überlieferung nämlich, also dieser Lüneburger Handschrift der Catena Aurea, da heißt es ja auch interessanterweise etwa 130 Kinder an der Zahl. Ich vermute fast, dass man dies als einzige fixe Zahl dann weiter übertragen hat und eben genommen hat, was man hatte. Ob das eben wirklich 130 waren oder das beispielhaft oder stellvertretend für möglichst eine große Anzahl stand, das wissen wir auch nicht genau.
Als Journalist würde ich immer sagen, wenn hinten eine Null steht, ist es gerundet. Von daher überrascht mich das nicht. Aber gibt es da andere Beispiele für, wo eine 130 als, viele als Chiffre irgendwie auftaucht?
Also jetzt nicht so konkret, dass man sagen kann, 130 wurde immer für viele genommen. Es könnte aber eben durchaus sein, dass man hier dann einfach irgendeinen Stellvertreter genommen hat für möglichst viele. Denn du hast ganz recht, bei 130, warum, 131, 132, irgendwie würde eine ungerade Zahl es glaubhafter machen als eine runde Zahl. Vielleicht kann man das damit erklären. Vielleicht waren es auch 130, das ist ja genau das Ding. Also wir können ja weder für die eine Möglichkeit, dass es nicht so passiert ist, als für die andere Möglichkeit, dass es genauso passiert ist, wirkliche Quellen und Fakten dann heranziehen zum Vergleich und um eine Hypothese entweder zu stützen oder zu demontieren.
Zumindest zeigt es auch, dass Hameln nicht besonders groß war, wenn 130 Kinder schon glaubwürdig betrachtet wurde als eine Zahl aller Hamelner Kinder.
Genau,
das sind
also
vier Kindergartengruppen oder so.
Ja, das darf man eben auch nicht mit heutigen Relationen vergleichen. Also bei 2000 bis 2500 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Hameln im Mittelalter eher ein Dorf von heute und da fallen natürlich 130 Menschen schon auf.
Ja, ja. Wir haben einen Faktencheck angekündigt, also machen wir weiter mit den Fakten. Wir haben natürlich auch Ortsangaben in der Sage. Hameln, daran rüttelt als Ortsangabe erstmal grundsätzlich niemand, auch wenn es Rattenfängergeschichten auch in anderen Städten gibt, in Variationen. Aber dann ist da noch ein Ort, nämlich der, zu dem die Kinder geführt wurden. Da gibt es mehrere Varianten. Da steht dann mal was von Koppen, mal was von Poppenberg mit P, mal vom Koppenberg mit K. Wo soll das denn sein?
Ja, das ist ja die Frage aller Fragen. Wenn wir da jetzt auch mal auf diese älteste Quelle gucken, da steht gar nichts vom Ziel. Da steht, dass sie am Hinrichtungsplatz, am Kalvarienberg vorbeigezogen sind. Wo sie dann verblieben sind, bleibt offen. Das heißt, das ist so die älteste Ortsangabe. Die macht aber auch Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass sie aus dem Ostertor gezogen sind, aus dem Ostertor zur Stadt hinaus. Da war auch der Hinrichtungsplatz. Die späteren Quellen, Verse, Übertragungen, die nennen dann den Koppenberg. Das wird ja gerne dann irgendwie in Zusammenhang mit Koppenbrügge auch gedeutet. Es gibt aber dann auch Varianten, die das Ganze nach sehr viel weiter nach Osten verlegen, nämlich an die Ostsee und da Kopan im heutigen Polen drin sehen als Ziel. Und dann noch zig andere Ideen, die dazu im Laufe der Überlieferungsgeschichte irgendwo mal aufgetaucht sind. Vollkommen ohne so einen Zusammenhang, der sich an irgendeine Ortsangabe anlehnt, ist ja dann auch Siebenbürgen zum Beispiel. Das wird ja bei den Grimms dann in der Fußnote auch als Zielort angegeben für die Hamelner Kinder. Also da ist auch anscheinend ein bisschen so der Fantasie dann freier Lauf gelassen, was die Ortsangaben angeht.
Dann fassen wir zusammen und sagen erstmal, was uns die Sage unterm Strich erzählt. Also jetzt sehr angelehnt an die Grimmsche Fassung weiterhin. Wir haben gar nicht so viel zum Rattenfänger in der Hand, denn die Eckdaten der Geschichte variieren, je nachdem, von wem sie wann erzählt wurde.
Und trotzdem ist es oder scheint es keine frei erfundene Geschichte zu sein. Das ist ja auch wieder das Faszinierende daran. Das scheint etwas zu sein, was die Menschen in Hameln über Generationen hinweg bewegt hat. Denn diese Geschichte, die dann da oder diese Variante der Rattenfängersage, die in dieser ältesten Quelle auftaucht, die ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Also es haben sich ganz offensichtlich Reimverse oder überhaupt Merkverse über diese Sage erhalten. Das sieht man auch an späteren Hausinschriften, wo man wirklich das Gefühl haben muss und das ist auch bei Sprach- und Sagenforschern gar nicht wirklich umstritten, dass sich da im Volk wirklich tradierte Merkverse dann irgendwann den Weg in die schriftliche Überlieferung gebahnt haben, sozusagen. Und das heißt also, wenn in einer Stadtgesellschaft irgendetwas passiert, was ja Aufsehen erregt, was in irgendeiner Form die Menschen bewegt, und wenn das so lange weiter tradiert wird, mündlich, wenn es von einer Generation zur anderen weitergegeben wird, dann scheint es wirklich was Gewichtiges gewesen zu sein. Selbst wenn wir gar nicht so ganz genau wissen, was, aber ich glaube, man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass etwas passiert sein muss Ende des 13. Jahrhunderts.
Dann machen wir uns doch mal auf die Suche, was da passiert sein könnte. Also sozusagen die Suche nach dem wahren Kern der Geschichte. Da sind wir, ich sag mal, nicht ganz die Ersten, die das versuchen. Das hat auch schon eine lange Geschichte. Wir können zunächst mal den in der Erzählung jetzt ersten Part nehmen, die Rattenplage. Eine Rattenplage in einer mittelalterlichen Mühlenstadt, kann man wahrscheinlich einen Haken dran machen. Ja, das ist gut möglich. Da findet man einiges zu fressen. Wir sind in der Nähe vom Fluss.
Das stimmt.
Könnte man sich vorstellen.
Allerdings sind die Ratten überhaupt kein originaler Bestandteil der Sage. Und das ist ja, finde ich, der größte Clou.
Richtig.
Denn die Ratten kommen in die Überlieferung erst im 16. Jahrhundert. Vorher taucht in keiner Variante der Sage überhaupt nur eine Ratte auf.
Weil man für diese Kindesentführung sozusagen eine Vorgeschichte brauchte?
Wahrscheinlich, aber wie gesagt, da sind wir auch wieder im Reich der Vermutung. Wahrscheinlich war im 16. Jahrhundert das eigentliche Geschehen vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann hat man irgendwie versucht, sich zu erklären, wieso jemand nach Hameln kommt und einfach so 130 Kinder mitnimmt. Mhm. Der Rattenfänger, ja, na klar, war dann vielleicht ein irgendwie willkürlich, aber doch logisch gewählte, Figur, weil das natürlich ganz üblich war. Ratten waren durchaus üblich und der Beruf des Rattenfängers war eben auch verbreitet und das waren so fahrende Gesellen, denen man vielleicht auch einiges zutrauen konnte und eben auch nicht nur Gutes zutrauen konnte. Vielleicht war das daher im 16. Jahrhundert dann einfach eine Möglichkeit zu erklären, wieso ein Fremder in die Stadt kommt und warum er Kinder entführt. Es brauchte also irgendwie, ja, es brauchte eine Geschichte anscheinend, ja.
Und als letztes Wort dazu, Ratten können im Regelfall schwimmen.
Das auch.
Auch nicht unwichtig, dass die dann einfach mal eben in die Weser geführt werden und man das Problem los ist in Hameln. Nun gut, konzentrieren wir uns also auf den älteren Teil, auf den ursprünglichen Teil der Sage, auf den Kinderauszug. Und dazu gibt es verschiedene Ansätze, wo dort eben ein historischer Kern liegen könnte. Gehen wir einfach mal die wichtigsten Theorien durch und klopfen sie ein bisschen ab. Ich gebe mal die Stichworte. Ich nehme als erstes eins, was auch schon eine sehr mittelalterliche Erklärung ist, nämlich die Pest.
Genau. Ja, geht man davon aus, dass sich die Überlieferung so lange fortsetzte, weil wirklich was Schlimmes, also irgendwas Traumatisches passiert ist, dann liegt es mal nahe an die Pest und damit irgendwie so an Tod und Verderben zu denken. Wenn man so will, liegt das eben wirklich als Erklärung nahe. Der Rattenfänger ist in dieser Deutung dann eigentlich ein Sinnbild, eine Allegorie für den Tod und die Kinder sind dann eben dieser oder auch einer anderen Krankheit zum Opfer gefallen. Also die Pest war ja eine schlimme. Ja, heute würde man sagen, pandemische Katastrophe. Es gab ja aber auch noch andere, meist tödlich verlaufende Krankheiten, die dann epidemisch sich ausbreiteten. Der erste belegte Ausbruch der Pest in Hameln war allerdings erst gut 100 Jahre später, also Ende des 14. Jahrhunderts. Die Ausbreitung der Pest in Europa fällt insgesamt erst ins 14. Jahrhundert. Also das begann ja 1347 auf der Krim und hat sich von da dann über die Handelswege ausgebreitet. Das würde also tatsächlich sehr viel später erst ein Ereignis gewesen sein können, sodass das heute weitestgehend ausgeschlossen wird.
Ja, also das passt dann zeitlich auch nicht mehr ungefähr. Ein anderes sehr spannendes Stichwort, der Kinderkreuzzug, passt der besser?
Auch nicht so richtig. Der Kinderkreuzzug ist auch natürlich eine spannende Geschichte. Soll sich ja 1212 in Köln ereignet haben und von dort sollen tausende Kinder einem ja kindlichen, einem zehnjährigen charismatischen Prediger verfallen sein, der sie ins Heilige Land führen wollte. Also eigentlich eher ein Pilgerzug, gar kein kriegerischer Kreuzzug, wie wir das eigentlich ansonsten so, ich sag mal, von den Erwachsenenkreuzzügen kennen. Abgesehen davon, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich insgesamt um eine Legende handelt, die in dieser überlieferten Form so nicht stattgefunden hat, liegt die Datierung ja dann über ein halbes Jahrhundert vor unserem angenommenen Sagendatum. Und von Köln führt der Weg, also jetzt mal angenommen, das ist keine Legende und hat stattgefunden, von Köln führt der Weg ins Heilige Land auch nicht direkt über Hameln. Da müsste man sich also auch schon fragen, was diesen Kinderkreuzzug bewogen haben wollte, erstmal in nordöstliche Richtung zu ziehen, bevor man sich dann auf den direkten Weg macht.
Also vielleicht Legende trifft auf Sage, das klingt auch schon nicht mal so ganz stabil.
Ja.
Ich versuche es mal mit einem Begriff, der mir so vom Klang her erstmal gut gefällt, der Tanzwut.
Den Begriff mag ich auch, ja. Tanzwut klingt auch irgendwie immer erstmal gut. Die Theorie bezieht sich ja darauf, dass im Mittelalter an vielen Orten, auch im Juni, am 24. Juni aber, am Johannistag, große Feste stattfanden mit Musik und Tanz. Und vereinzelt gibt es dann Schilderungen darüber, dass diese Tänze ja ein bisschen, ich sag mal, ausarteten. Also dass dann Menschen sich in einen tranceartigen Zustand tanzten bis zur totalen Erschöpfung. Das wird heute so als massenhysterisches Phänomen gedeutet, vielleicht religiöse Ekstase, vielleicht aber auch halluzinogene Pflanzen oder ähnliche Hilfsmittel. Und eine solche Deutung der Sage bezieht sich eben auf die Möglichkeit, dass da Menschen verführt worden sind in größerer Zahl. Es geht dann natürlich auch um die Macht der Musik, also alles irgendwie ein Erklärungs- und Deutungsmuster, was gar nicht so abwegig ist. Sie geht dann davon aus, dass diese Kinder tanzwütig aus der Stadt herausgetanzt sind. Und ja, was dann? Also erstmal gibt es für Hameln keinerlei Belege für ein solches Phänomen. Und diese Theorie erklärt dann auch erstmal in keiner Weise, warum sie dann nicht einfach, ich sag mal, ausgenüchtert vielleicht und wieder ein bisschen erholt am nächsten Tag zum Stadttor hineinkamen. Also wieso sind sie einfach nicht wieder zurückgekehrt. Was ist mit ihnen dann passiert? Deshalb, das ist so ein bisschen die Schwäche dieser Tanzwut-Theorie, die braucht eigentlich immer noch eine weitere Erklärung, was dann mit den Kindern passiert ist.
Aber das regt doch die Fantasie sehr an. Da kann man doch jetzt einiges an Krimi draufsetzen.
Genau, das wird ja auch gerne gemacht. Das ist dann so die Verknüpfung mit einer Katastrophentheorie, die dann besagt, dass die Kinder irgendwo hingetanzt sind, also aus der Stadt hinaus erstmal einem ja irgendwie gearteten Rattenfänger. Ne? Genau, also der ist dann in diesem Fall ein heretischer Prediger zum Beispiel, der sie da als Ketzer aus der Stadt geführt hat, zu heidnischen Ritualen eventuell in irgendeinen Wald geführt, man weiß es nicht genau. Und da ist dann ein Unglück passiert. Mhm. Da sind sie entweder in einer Höhle verschüttet worden oder es gab einen Bergsturz, einen Geröllabgang, unter dem sie verschüttet wurden. Das ist so diese Katastrophentheorie, die geht auch noch weiter. Es gibt auch noch Deutungen, wo das dann mit der Migrationstheorie verknüpft wird und in einem Schiffsunglück endet. Da können wir vielleicht auch noch mal gleich ganz kurz drauf gucken. Aber also ich finde auch, da wird es dann irgendwann so ein bisschen hanebüchen, weil man erstmal sich was überlegt, was dazu geführt hat, dass die Kinder aus der Stadt gehen. Und dann passiert ihnen da auch noch ein Unglück. Also das ist eine Verknüpfung von insgesamt doch eher unwahrscheinlichen Ereignissen, die dann eine Theorie sein soll. Halte ich für vage.
Und dass man nie irgendwie eine Spur findet, also die verschütteten Kinder, und man erzählt sich die Geschichte seit Jahrhunderten, da denke ich doch, da wäre doch mal irgendwie eine größere Zahl Kinderknochen aufgefallen, oder?
Das ist, ja, also das kann schon sein. Das ist natürlich sowieso auch eine sehr morbide Variante einer Sagendeutung, aber das, ja. Tatsächlich könnte man auch vermuten, dass da in den Jahrhunderten seitdem irgendwo mal ein etwas konkreterer Hinweis auf so ein Geschehen hätte irgendwo gefunden werden müssen.
Wenn wir schon im Morbiden sind, noch eine Möglichkeit wäre Krieg. Da wird dann häufig von der Schlacht bei Sedemünda geredet, aber da vermute ich auch schon ein Datumsproblem.
Das stimmt, denn die Schlacht hat nachweislich stattgefunden, aber eben erst, über 20 Jahre vorher. Da ging es um die Stadtrechte Hamelns, die waren nämlich von Fulda an Minden verkauft worden. Das wollten sich die Hamelner nicht wirklich gefallen lassen und sind dann gegen den Bischof von Minden in die Schlacht gezogen. Da sind auch tatsächlich viele Hamelner gestorben. Die sind aber, oder dieses Ereignis ist aber in den Quellen Hamelns vermerkt. Also da gibt es Hinweise drauf. Da gibt es auch im Kirchenbuch, gibt es einen Gedenktag, an dem man sich speziell diesen Toten dieser Schlacht erinnern sollte. Das ist zwar zeitlich ziemlich nah dran, was den Monat angeht, ist der 29. Juni. Aber trotzdem wäre es schon eigenartig, wenn sich dann in dieser ja wirklich auch sehr offiziellen und förmlichen Überlieferung, wenn sich da irgendwie so ein Zweig abgespaltet hätte, der dann dieser Krieger auf eine ganz andere Art und Weise gedenkt, nämlich mit dieser Geschichte des Rattenfängers, der nach Hameln kommt und dann diese jungen Männer in den Krieg zieht. Also ganz insgesamt finde ich, das wirkt auch erstmal schlüssig, wenn man sagt, ne, das war ein Werber, der oder das war mit heutigen Worten würde man sagen, ein Angestellter des Landesherrn, ne, der die jungen Männer in den Krieg geführt hat, also der sie quasi eingezogen hat und gesagt hat, ihr müsst jetzt eure Pflicht erfüllen und müsst hier für den Landesherrn in den Krieg ziehen, und dass das dann eben so eine Geschichte von Verlust ist, ist aber mit der Schlacht von Sedemünda eben auch nicht umfänglich erklärt, weil das erstmal vom Datum her nicht passt und es zweitens dafür einfach ein offizielles Gedenken gab.
Kommen wir also zu der Theorie, die vorhin schon mal so durchschien, und die habe ich, glaube ich, am häufigsten gehört bisher, seitdem ich in Hameln bin oder seitdem ich was über den Rattenfänger gelesen habe. Das ist nämlich dann die, dass die Hamelner Kinder letztlich nicht unbedingt kleine Kinder waren, sondern eher Kinder der Stadt oder junge Leute. Und die sind wem auch immer gefolgt und ausgewandert.
Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz schönes Erklärungsmuster, klingt logisch. Hameln war eine aufstrebende Stadt und da ist es auch nicht schwer, sich auszumalen, dass es innerhalb der Stadtmauern irgendwann eng wurde. Und Abwanderung war dann in dieser Zeit eigentlich auch immer mal wieder ganz normal. Und da, also so regulierte sich dann auch so eine Stadtgesellschaft. Der Rattenfänger ist in dieser Theorie dann ein Werber, also ein Lokator, der im Auftrag seines Herrn junge Menschen anwirbt, um neue Gebiete zu besiedeln. Und na, oft wurden da sicherlich auch Versprechungen gemacht. Im Grunde ging es aber darum, Untertanen zu akquirieren, die dann einem die Länder bestellten, so ungefähr. Interessant ist das natürlich. Schwachpunkt dieser Erklärung ist, dass eine Abwanderung eben, wie gerade schon gesagt, relativ normal war. Also das gehörte schon auch ein bisschen zum Alltag, dass Menschen einfach auswanderten, abwanderten. Gibt also nicht wirklich einen Grund, warum man das nicht vielleicht auch in einer offiziellen Chronik vermerkt, warum das in keinem Stadtbuch steht oder in einem Kirchenbuch. Gut, wir müssen natürlich sagen, Hamelns Überlieferungslage ist jetzt fürs Mittelalter nicht so wahnsinnig gut. Viele Quellen gibt es einfach nicht mehr. Viele Urkunden sind vernichtet worden. Da ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir haben eine lückenlose Überlieferung und sowas müsste da auffallen. Aber trotzdem ist das, glaube ich, kein Ereignis, was man irgendwie so traumatisch deuten könnte, dass sich so eine mündliche Überlieferung anschließt, wobei es eben keine Hinweise in irgendwelchen Stadtbüchern gibt. Und wenn man sich vorstellt, da sind 130 Menschen ausgewandert, okay. Mittelalter, große Entfernung, auch klar. Aber wenn eine so große Zahl von Hamelnerinnen und Hamelnern wirklich an einen anderen Ort gegangen wäre, fragt man sich auch, warum es da nie wieder irgendeinen Kontakt gegeben hat. Also ne, natürlich jetzt nicht unbedingt direkt, das ist bei den Entfernungen im Mittelalter auch wirklich abwegig davon auszugehen, dass man sich dann doch gegenseitig besuchte, ganz klar. Aber ne, dass also auch nirgends so dieser Zielort hier wirklich überliefert wurde, um zum Beispiel irgendwie eine spätere, auch eine Nachwanderung überhaupt zu ermöglichen. Ne? Man kann sich ja auch vorstellen, dass man sagt, so, dein Großonkel ist in die Richtung gegangen, vielleicht findest auch du da dein Glück. Warum wurde der Zielort an keiner Stelle dann mit überliefert?
Also in den Geschichten kommen ja Zielorte dann vor, allerdings erst Jahrhunderte später.
Ganz
da kommt dann Transsilvanien, also
ja.
Siebenbürgen vor.
Ja.
In der Forschung, um umzuschalten von Geschichtenerzählung zur Forschung, da war dann das Thema, nee, es war eher so im Bereich Brandenburg, da ist einiges nachweisbar an Ortsnamen.
Das stimmt schon, da gab es ja auch tatsächlich auch einige Bestrebungen, da so nach Ortsnamen zu suchen, die dann irgendeine Entsprechung hier haben. Ja, da gibt es natürlich Entsprechungen, liegt aber auch daran, dass nachweislich von hier eben auch wirklich Lokatoren Menschen angeworben haben, um für Grafen und Herzöge, die auch aus dieser Gegend stammten und die sich dann eben dort an der Ostsee zum Großteil auch noch zusätzlich niedergelassen haben, weil sie sich da auch Ländereien gesichert hatten. Also dass es diese Bewegung nachweislich gab. Also von daher wäre es auch erstaunlich, auch ohne die, wenn man die Rattenfänger sage, jetzt mal außen vor lässt, wäre es erstaunlich, wenn es da nicht irgendwelche Parallelen gäbe oder irgendwelche Entsprechungen. Mhm. Was ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, was eigentlich für Hameln auch noch nicht so richtig mal untersucht wurde, es gibt auch für dieses lateinische Wort pueri, was in der ältesten Quelle auftaucht, was man gemeinhin natürlich erstmal mit Jungen übersetzt, da wird immer mal wieder auch eine andere Übersetzung für vorgeschlagen und das ist eher dann was wie Knecht oder Magd, also wirklich so Angehörige der unteren Stände. Das ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht nicht Kinder waren, die die Stadt verlassen haben, sondern eben Angehörige der niederen Stände. Das müsste man nochmal genauer untersuchen, würde dem Ganzen aber vielleicht auch noch so ein bisschen einen anderen Drive geben, wenn man davon ausgeht, dass die Hameln verlassen haben sollten und eben nicht die Kinder. Könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, dass es in die Chroniken das nicht geschafft hat, aber wer weiß.
Dann haben wir es jetzt geschafft, dann haben wir an jede gängige Theorie ein dickes Fragezeichen gemalt. Hast du eine Lieblingserklärung?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ja und nein. Also in jedem Fall haben wir ja genau gerade schon festgestellt, dass es viele Fragen gibt. Und ich habe auch an jede dieser Theorien ganz viele Fragen, muss ich schon ehrlich sagen. Migration klingt irgendwie ganz schön logisch und nachvollziehbar. Das war im Mittelalter aber nichts Außergewöhnliches. Und mir fällt kein Grund ein, warum so eine Auswanderergeschichte dann so eine Tragödie und so ein dramatisches Erlebnis gewesen sein soll, dass er generationenlang weitererzählt wurde. Das ist mir irgendwie nicht begreiflich. Irgendwas muss aber passiert sein. Irgendwas, was so bemerkenswert, so furchtbar oder so wunderbar war, dass man das eben in Reime fasste. Die schriftliche Überlieferung, habe ich ja schon gesagt, fing erst anderthalb Jahrhunderte danach an. Und so eine Auswanderergeschichte, warum findet man da nichts in den Quellen? Also warum steht da nichts im Stadtbuch? Und das ist eben der Punkt, den ich spannend finde. Da ist was passiert. Das hat die Stadtgesellschaft beschäftigt. Es wurde Generationen informell weitergegeben, generationenlang. Entweder war es also nicht spektakulär genug für die Erwähnung in der offiziellen Geschichtsschreibung oder, ja, ich will jetzt gar nicht in die Verschwörungstheorien abdriften oder so, aber natürlich ist die Frage interessant, ob es ja irgendwas war, was nicht weiter erzählt werden sollte, weil es tatsächlich irgendeine Geschichte war, die der Stadt, die dem Stadtrat unangenehm war. Also das wird ja in der Weiterentwicklung der Sage mit dem um den Lohn geprellten Rattenfänger wird es ja auch, kriegt es ja auch so einen Drive, ne? Wo man dann sagt, das ist eine Geschichte, in der Hameln nicht gut aussieht. Es gibt ja mittlerweile auch Theorien, die gehen wirklich von ganz schlimmen Szenarien aus, dass da Kinder umgebracht wurden oder so. So weit würde ich gar nicht gehen, aber man muss sich eben fragen, was kann dazu führen, dass es nirgendwo erwähnt wird, aber sich mündlich weiter tradiert. Das ist schon, glaube ich, der Ausgangspunkt, wo man gucken könnte oder wo man nochmal genau hingucken muss.
Ja, und was für ein wunderbarer Ansatz, weiter zu erzählen und weiter zu spinnen, was damals passiert sein könnte. Und das wird seit Jahrhunderten gemacht. Und darüber werden wir auch reden, und zwar im zweiten Teil unserer Doppelfolge. Die haben wir überschrieben mit die Weltkarriere des Rattenfängers, denn diese Geschichte hat natürlich nicht nur uns oder nicht nur uns in Hameln interessiert, sondern sehr, sehr viele Leute.
Ja, der Rattenfänger ist wirklich ein Phänomen. Ich glaube, das kann man ganz einfach mal so feststellen. Die meisten Hamelnerinnen und Hamelner kennen das ja auch. Egal, wo man ist auf der Welt, man findet garantiert irgendjemanden, der schon mal was vom Rattenfänger gehört hat. Oder, also wenn man irgendwo auf der Welt ist und sagt, man kommt aus Hameln, es gibt in jedem Fall jemanden, der schon einmal vom Rattenfänger, vom Pied Piper gehört hat. Das ist schon sehr außergewöhnlich und was der Rattenfänger so an Inspiration bietet für Kunst, für Kultur, das ist auch bemerkenswert. Aber da gucken wir dann in der zweiten Folge drauf.
Genau, und ihr könnt direkt weiterhören sozusagen. Ihr müsst diesmal nicht lange auf uns warten. Trotzdem, wie immer, der Tipp, abonniert uns auf allen Kanälen. Das kostet nichts und verhindert, dass ihr jemals eine Folge von uns verpasst. Aber ansonsten sagen wir jetzt fürs Erste tschüss und diesmal bis ganz bald.
Genau, bis gleich.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.